Ja, wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich ja jetzt für die letzten Jahre für meinen Schwiegervater gesorgt. Der hat bei uns gewohnt. Der war ja Missionar für 33 Jahre in Argentinien. Dann ist seine Frau an Corona gestorben und er hat es leider nicht mehr alleine geschafft. Und hat dann auch ja Demenz bekommen und unterschiedliche Sachen. Und ja, und da gab es einfach keine andere und keine bessere Lösung, als dass er zu uns zieht und bei uns wohnt. Und das hat meinen Tag über die letzten 3 Jahre doch immer wieder gefüllt. Und jetzt ist er beim Herrn. Und deswegen möchte ich heute auch über Tod und Auferstehung reden. In 1. Korinther 15 ist ein ganz hervorragendes Kapitel. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr das irgendwann mal so in einer Sitzung durchlest. Ich werde die neue Genfer Übersetzung verwenden, weil die so richtig praktisch und so richtig mit in heutigem Deutsch das ausdrückt, was da Paulus den Korinthern geschrieben hat und was auch für heute noch wichtig ist. Nicht nur, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, sondern für den heutigen Tag, für heute, für deine Gemeinde, für deine Woche. 1. Korinther 15, ich werde immer mal wieder unterschiedliche Verse davon lesen, aber ich schlage euch vor, das einfach einmal so in einem Rutsch mal zu Hause durchzulesen. Es ist ein wirklich ganz tolles und ermutigendes Kapitel. Laut durchlesen ist sogar noch besser. Vers 20, da redet Paulus von Jesus Christus. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns Gewähr, dass auch die, die im Glauben gestorben sind, auferstehen werden. Das ist ganz wichtig. Denn die Korinther, die hatten irgendwie Probleme mit der Auferstehung und sagten, ja, aber da sind jetzt schon ein paar gestorben und Jesus ist noch nicht wiedergekommen und überhaupt, wie soll denn das alles werden? Und wo gehen wir denn hin, wenn wir dann tot sind und was ist das denn? Und da sagt Paulus, hey, Christus ist der Erste, der Gott auferweckt hat. Und wegen seiner Auferstehung haben wir die Garantie, dass auch wir auferstehen werden. Mit anderen Worten, wir werden auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Und das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns Gewissheit. Und Vers 24 sagt er, und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Ganz am Ende wird er diese Herrschaft Gott übergeben, dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten und Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Das heißt, Jesus wird allen gottfeindlichen Mächten und Kräften und Gewalten ein Ende bereiten. Er wird das Ziel erreichen. Und wenn wir für die Weltsituation beten und den Nahen Osten beten, und wenn wir für unsere Gemeindesituation beten, wenn wir für Schwierigkeiten in unserem eigenen Leben beten, das sind vielleicht auch Mächte, Kräfte und Gewalten am Werk, die gegen Gott wirken. Aber Jesus wird das alles unter seine Füße treten. Und er wird die Herrschaft dann Gott übergeben, denn er hat das Ziel erreicht. Das heißt, wir werden auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Jesus wird allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereiten. Er wird das Ziel erreichen. Und Vers 42 bis 43, da hatten sich die Korinther Gedanken gemacht. Ja, Mensch, also unser Leib, der wird immer, geht immer kaputter und überhaupt. Und dann sollen wir irgendwann in den Himmel gehen. Aber mein Leib ist dann schon alt und funktioniert nicht mehr. Und wie ist denn das überhaupt und so? Okay, sagt Paulus. Macht euch bitte keine Sorgen. Überlegt doch mal, wie ist denn das, wenn ihr aufs Feld geht und was sät? Oder für uns hier in Deutschland, wenn wir ein paar Blumen sehen. Da tun wir doch die Samen in die Erde. Und was passiert mit dem Samen? Der vergammelt, der verschimmelt. Der ist nachher nicht mehr da. Aber aus diesem Samen wächst eine neue Pflanze, etwas Wunderbares, neues Leben entsteht, was vorher nicht so da war. Und was viel besser ist als das, was vorher da war. Und so sagt er das in Vers 42. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist es vergänglich, aber wenn es dann wieder auferweckt wird, ist es unvergänglich. Erst ist es unansehnlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist es schwach, aber dann voller Kraft. Und ich denke, einige von uns haben da einen guten Bezug zu diesem Vers. So auch, ich meine, in meinen Jahren sehe ich, wie mein Körper schwächer wird, unansehnlicher wird, wie mein Körper vergänglich ist. Und mit fortlaufendem Alter wird das einfach deutlicher. Als ich 20 war, habe ich das noch nicht gemerkt. Aber das ist eine Realität. Und Paulus lehrt uns hier, unser vergänglicher, unser schwacher, unser unansehnlicher Körper wird bei der Auferstehung verwandelt in einen unvergänglichen, der voller Kraft ist und der erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit. Das steht uns bevor. In diesen 3 Jahren, wo mein Schwiegervater bei uns gewohnt hat, habe ich diesen Niedergang miterleben können bei ihm. Ganz drastisch in den letzten sechs Wochen seines Lebens. Da konnte er sich nicht mehr alleine anfangen. Die Kraft war einfach nicht da. Er hat einfach nicht mehr können. Ja, am letzten Tag, am Tag, bevor er dann heimgegangen ist, ich hatte ihn motiviert, nochmal duschen zu gehen und ich musste also wirklich, wir haben eine Treppe konstruieren lassen, mit, also so eine Eisentreppe, damit er in die Badewanne kommen konnte. Und dann ich musste also wirklich seinen Fuß nehmen und ihn von einer Stufe auf die nächste heben, weil er es sonst nicht geschafft hätte. Und als er dann fertig war mit der Dusche, da war nichts mehr. Er konnte noch essen und sonst nichts mehr. Und Rosemary und ich, wir haben uns gefragt, wie soll das weitergehen? Und der Herr wusste, wie es weitergehen sollte. Es ging weiter im Himmel. Aber das war schwierig. Sein Körper war einfach vergänglich. Und jetzt ist er vergangen. Aber unser vergänglicher, schwacher, unansehnlicher Körper wird verwandelt werden bei der Auferstehung. Das ist das, was Paulus uns lehrt. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was uns bevorsteht. Das, was auch meinem Schwiegervater bevorsteht. Und Vers 54 bis 56 sagt Paulus dann, und wenn das geschieht, wenn diese Auferstehung geschieht, diese Verwandlung geschieht, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Das heißt, Jesus lehrt uns hier, Paulus lehrt uns hier, Jesus siegt über das Gesetz, über die Sünde und über den Tod. Gott aber sei Dank, Vers 57, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Gott sei Dank. Diesen Sieg, den Gott uns schenkt, den schenkt er uns durch Jesus Christus. Weil Jesus den Tod besiegt hat, haben auch wir den Tod besiegt. Weil Jesus die Sünde besiegt hat, können auch wir die Sünde besiegen. Weil wir auf der Seite des Siegers sind. Wir sind auf Jesus Seite und Jesus hat gesiegt und deswegen gehören wir zu den Siegern. Und jetzt nimmt Paulus mit seiner Argumentation in 1. Korinther 15 eine interessante Kurve. Vers 30. Da gibt es nämlich Leute, die haben ein bisschen kritisiert den Paulus und so und haben gesagt, ja, wie ist denn das mit deinem Dienst und alles? Und dann erklärt er. Und erklärt das im Hinblick auf die Auferstehung. Weil da immer wieder Leute sind, die daran zweifeln, dass es eine Auferstehung gibt, die daran zweifeln, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, die daran zweifeln, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und da gibt er ihnen eine weitere Begründung. Aus seinem eigenen Leben, aus seinem eigenen Zeugnis. Vers 30. Paulus und die anderen Apostel setzten sich in ihrem Dienst ständig Gefahren aus. Und Vers 31. Es vergeht quasi kein Tag, an dem Paulus nicht vom Tod bedroht wird. Und wir wissen, dass das wahr ist, weil er war natürlich ständig auf der Flucht vor den Judaisten, die ihn an die Karren fahren wollten. Am Ende ist er ja wirklich ins Gefängnis gekommen, mehrere Male. Und Vers 32. Hier in Ephesus
hätte er mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf wie um Leben und Tod.
So. Das war sein Dienst. Und das wissen wir auch aus anderen Briefen von ihm.
Er hat wirklich, er und die anderen Apostel haben viel geopfert, um Gott zu dienen in seinem Dienst. Und dann fragt er, so viel haben wir geopfert, so viel haben wir investiert, so hart haben wir gearbeitet. Und dann fragt er, Vers 32, weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Mit anderen Worten, warum sollte ich dem Herrn dienen und mich im Dienst des Herrn anstrengen und Unbequemlichkeiten und Kosten und Gefahren auf mich nehmen, wenn es keine Auferstehung gäbe?
Salopp gesagt, da wäre ich ja blöd. Und in Vers 19 sagt Paulus das mit etwas gehobener Sprache als ich jetzt, da wären wir bedauernswerter als alle Menschen, als alle anderen Menschen.
Wenn es keine Auferstehung gibt, warum tun wir dann den Dienst für den Herrn? Das ist alles für die Katz.
Und so lehrt uns Paulus hier, sich im Dienst einzusetzen und sich Unbequemlichkeiten einzulassen, auf Kosten, auf Gefahren einzulassen. Das macht keinen Sinn, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt.
Und das bringt Paulus und auch uns zum Abschluss dieses Kapitels über die Auferstehung. Und er baut auf dem auf, was er uns bisher gelehrt hat.
Paulus hat uns in diesem Kapitel vier grundlegende Wahrheiten gegeben, vier Gründe, um uns als Jesus-Nachfolgern weiterzuhelfen. Vier Gründe. Viermal ein Da. Denn der Vers 58 fängt ja so an. Haltet daher. Da kommt also die Begründung. Daher. Ja, woher denn? Weswegen denn? Warum denn? Vier Gründe. Viermal da. Erster Grund. Das, was uns Paulus bereits gelehrt hat in diesem Kapitel. Erstens. Da wir auferstehen werden, weil Jesus auferstanden ist, Vers 20. Und zweitens. Da Jesus allen gottfeindlichen Mächten und Kräften und Gewalten ein Ende bereiten will und das Ziel erreichen wird, Vers 24. Und drittens, da unser vergänglicher, schwacher und unansehnlicher Körper bei der Auferstehung verwandelt wird und in einen unvergänglichen, mit voller Kraft erfüllt und erfüllt von Gottes Herrlichkeit Körper wird. Und viertens, da Gott uns durch Jesus Christus den Sieg über das Gesetz schenkt und den Sieg über die Sünde und den Sieg über den Tod. Daher oder deshalb, sagt Paulus, darum aus diesen vier Gründen, deshalb haltet unbeirrt am Glauben fest und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Aus diesen vier Gründen lasst euch nicht durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Haltet am Glauben fest. Vers 58. Gerade in diesem säkularisierten und islamisierten Westeuropa, wo alle Philosophien und Ideologien und Religionen politisch korrekt sind und öffentlich gefördert werden, bis eben auf die biblische Ethik und die biblische Lehre, die kriegen das nicht. Da haltet unbeirrt am Glauben fest und lasst euch nicht vom richtigen Weg abbringen. Gerade in diesem Peru, wo fast alle Menschen sagen, dass sie römisch-katholisch sind, aber Jesus nicht anbeten, sondern Maria oder gar nicht beten. Gerade in diesem Peru, wo sich viele evangelikale Christen nennen, aber an einen falschen Christus glauben, einen Christus, dessen finanzielle Unterstützung man mit häufigem Fasten kaufen kann. Einen Christus, mit dem man durch das Vermeiden von Saufgelagen und durch Ehebruch, den man bestechen kann, dass er uns Wohlstand und Gesundheit schenkt. In so einem Peru, haltet unbeirrt am Glauben fest und lasst euch nichts vom richtigen Weg abbringen. Das muss ich hier predigen, in Peru. Gerade in der westlichen Welt,
die mit dieser postmodernen Hitzewelle geschlagen ist, wo alle Ideologien das Recht eingeräumt wird, Wahrheit in unterschiedlichen Schattierungen zu sein. Nur die Bibel und der biblische Glaube bekommen dieses Recht nicht. Denn wenn die Bibel wahr wäre und die Lehre von der Auferstehung wahr wäre und der Auferstehung der Toten und die Lehre vom ewigen Leben und dem ewigen Tod, wenn das wahr wäre, na, dann müssten sich die Menschen ja von ihrem eigenen sündigen Weg umkehren und den Weg Jesu gehen. Und das wollen sie natürlich nicht. Und in diesem Umfeld, in dem ihr als Göppinger euren Dienst tut, haltet unbeirrt am Glauben fest und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Rosemary arbeitet ja an einer evangelistischen Schule. Als Krankenschwester und als Seelsorgerin sorgt sie dort für das leibliche und seelische und geistliche Wohl der Leute dort, der Mitarbeiter und auch der Schüler. Und vorgestern hat sie gerade eine Bibelarbeit gehalten zu den Königen von Juda und von Israel. Und es war frustrierend, sie hat mir dann ein bisschen davon erzählt, es ist frustrierend zu sehen, wie viele von den wenigen guten Königen, die es damals gab, die haben gut angefangen, die sind auf den Wegen des Herrn gegangen, die haben gute Entscheidungen getroffen, waren Gott treu. Aber am Ende sind sie vom richtigen Weg abgekommen. Am Ende sind sie ihre eigenen Wege gegangen. Sie haben die Arbeit in ihrer eigenen Kraft gemacht. Und damit haben sie am Ende den Karren gegen die sprichwörtliche Wand gefahren. Meistens mit einem Mordskrach, inklusive Mord und Totschlag. Und Paulus sagt uns, bitte haltet unbeirrt am Glauben fest. Lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Seid treu bis zum Ende. Es lohnt sich. Weil Jesus auferstanden ist. Weil er wahr ist. Weil er unser Herr ist. Und weil unser Leib auch verwandelt wird in einen Auferstehungsleib. Das steht uns noch bevor. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister in Göppingen. Und lasst euch durch nichts vom guten Weg abbringen. Und Vers 58 geht dann weiter. Daher setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das war die zweite praktische Anwendung dieser vier Wahrheiten, die Paulus hier in dem 15. Kapitel als Grundlage gelegt hat. Nochmal die vier Gründe, die viermal da, warum wir uns unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn einsetzen sollen. Da wir auferstehen werden, weil Jesus auferstanden ist, Vers 20, daher setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ja, warum denn? Wie geht es weiter? Was geht denn von dem, was du heute tust, weiter, wenn du tot bist? Dein Bankkonto wird aufgelöst. Deine Grundstücke werden weiter vererbt. Deine Bücher, die du vielleicht geschrieben hast, werden noch für ein paar Jahre gelesen und verschwinden dann von den Bücherregalen. Deine Kinder werden auch alt und sterben auch irgendwann. Was bleibt dann noch nach deinem Tod? Was bleibt dann noch nach meinem Tod? Ich habe das gesehen. Was bleibt denn noch von meinem Schwiegervater, was da noch übrig gewesen ist? Er hatte ja am Ende nicht mehr viel und ja, was bleibt dann noch? Und was bleibt dann noch nach dem Wiederkommen Jesu? Wenn diese Erde verwandelt wird, wenn die Erde erneuert wird, wenn alles aufhört und Gott einen Neubeginn macht. Was bleibt dann noch übrig von dem, was du in deinem Leben getan hast, was ich in meinem Leben in Peru getan habe? Was bleibt dann noch? Herzlich wenig von dem, worum unser Leben eigentlich jeden Tag kreist. Aber eine Sache bleibt auf jeden Fall. Das, was wir in der Sache des Herrn getan haben. Das, was wir für den Herrn getan haben, in der Gemeinde, im geistlichen Dienst. Diese geistlichen Früchte, sie halten ewig. Die vergehen nicht. Das, was wir investiert haben in andere Menschen, das ist nicht rausgeschmissen. Diese geistlichen Hilfen, die wir ihnen gegeben haben, wo sie geistlich weitergekommen sind, das hat Bestand für die Ewigkeit. Und deine Belohnung dafür hat Bestand für die Ewigkeit. Das geht weiter nach unserem Tod und bis in die Ewigkeit. Und das, deswegen sagt Paulus, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Denn Jesus ist auferstanden und wir werden auferstehen und das bleibt. Als zweites, da Jesus allen gottfeindlichen Mächten und Kräften und Gewalten ein Ende bereiten wird und das Ziel erreichen wird, Vers 24, daher setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Wenn du schwach bist, weißt du was? Dann ist das typische Zeichen, dass du noch in deinem irdischen Körper bist und dass dein irdischer Körper sich danach sehnt, den himmlischen Körper anzusehen. Wenn du schwach bist, Jesus weiß das. Denn er weiß, dass wir noch im irdischen Körper sind. Und er weiß, dass wir uns nach dem himmlischen Körper sehen, der stark ist. Wenn du meinst, dass Satan dir die Türen vor der Nase zuschlägt oder dass er alle Türen verrammelt hat, dass da Mächte und Kräfte und Gewalten gegen dich stehen und gegen den Dienst des Herrn stehen, sei gewiss, dass Jesus darüber schaut und dass nichts ohne seinen Willen geschieht und dass Satan keine Macht über dich hat, es sei denn, dass Jesus das erlaubt. Denn Jesus wird allen gottfeindlichen Mächten und Kräften und Gewalten ein Ende bereiten. Er ist bereits der Sieger. Deswegen, setz dich mit ganzer Kraft ein im Dienst. Auch wenn es manchmal schwer ist und wenn da so viele Hindernisse und Hürden da sind und wenn du entmutigt bist, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. Ich bin in den letzten Jahren, ich habe das ja immer mal wieder erzählt, bin ich auch stark entmutigt in meinem Dienst, in der theologischen Ausbildung, weil ich nicht sehe, dass die Türen sich auftun, dass sich theologische Ausbildung verbessert. Ich habe euch vielleicht erzählt von dem theologischen Seminar, wo ich für einige Jahre tätig gewesen bin, was auch als Universität funktioniert hat und was dann geschlossen wurde. Und wo es ganz viele innere Probleme auch gab, wo es nicht gut weiterging, wo der Aufsichtsrat, das Leitungsgremium unterwandert war von Leuten, die dort nicht hingehört haben. Und die auch einen großen Anteil daran haben, dass diese Universität oder dieses theologische Seminar jetzt geschlossen ist. Und ja, es ist erstaunlich, aber diese Woche, diese Woche ist so meine erste Woche des normalen Lebens, wo jetzt nur noch Rosemary und ich zu Hause sind. Zwischen dem Tod meines Schwiegervaters und dieser Woche gab es noch ganz viele andere Sachen. Da war noch nicht das normale Leben da. Jetzt habe ich eine Woche normales Leben hinter mir. Einen neuen Dienstabschnitt, einen neuen Lebensabschnitt, wo wir wirklich empty nesters sind. Das Nest ist jetzt wirklich leer. Es ist wirklich nur noch Rosemary und ich zu Hause. Und ich habe 4 Angebote des geistlichen Dienstes bekommen in einer Woche. Die kamen einfach aus heiterem Himmel. Und eins davon war ein Anruf vom theologischen Seminar, was geschlossen ist, wo es hieß, ja, es gibt einen neuen Vorstand, der ist viel besser als der alte. Und die sind darin interessiert, das wieder aufzubauen und wieder aufleben zu lassen. Und du, Matthias, du bist doch Spezialist für theologische Ausbildung. Kannst du nicht mal einen Vortrag halten über die Zukunft der theologischen Ausbildung und die Rolle dieses theologischen Seminars dabei? Ich war, was? Das gibt's ja gar nicht. Wow. Und alles in dieser ersten Woche, wo ich zurückkehre ins normale Leben eines neuen Dienstabschnitts. Wo für Jahre ich gesehen habe, dass da die Türen verschlossen waren und wo ich jetzt sehe, der Herr Jesus, der bereitet allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende. Und da öffnen sich Türen plötzlich, wo ich gar nicht mehr dachte, dass es da noch welche gibt. Und so ist der Herr am Werk. So ist der Herr am Wirken und am Türen öffnen. Und daher setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Da, wo Gott euch hingestellt hat. Ein drittes, da unser vergänglicher und unser schwacher und unser unansehnlicher Körper bei der Auferstehung verwandelt wird in einen unvergänglichen, der voller Kraft ist und der erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit. Daher setzt euch ein, unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn. Unser Herr weiß, wie schwach wir sind. Unser Herr weiß, wie vergänglich wir sind. Unser Herr weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt oder wie wenig Zeit uns noch bleibt, um das zu tun, was er uns zu tun gegeben hat. Er weiß darum. Und er weiß, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Gestern waren wir gerade bei einer Jüngerschaftsschulung und da ging es darum, um die Speisung der 5000. Und Jesus gibt den Jüngern einen unmöglichen Auftrag. Ich habe das vorher noch nie so richtig deutlich gesehen. Der sagt, ja, da sind 5000 Leute. Ihr Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, also hör mal, 8 Monatslöhner reichen dafür nicht aus. Das ist unmöglich, das können wir nicht stemmen. Und Jesus im Stillen sagt natürlich könnt ihr das nicht stemmen. Deswegen habe ich euch gebeten, dass ihr das probiert und dass ihr seht, dass ihr aus eigener Kraft das Reich nicht bauen könnt, das Reich Gottes. Aber tut es doch auf mein Wort hin. Vertraut. Ja, ihr seid schwach, ihr seid vergänglich. Aber ich bin's nicht, ich bin ewig und ich bin mächtig. Und dann haben sie angefangen auszuteilen und haben am Ende noch 12 Körbe voll von Brot und Fischen übrig gehabt. Wenn Gott uns darum bittet, etwas Unmögliches zu tun, dann bedeutet das meistens, dass er etwas Unmögliches tun will mit uns und dass er dann dafür die Ehre bekommt. Deswegen vertraut da drauf. Setzt euch ein mit ganzer Kraft für die Arbeit des Herrn. Und der vierte und letzte Punkt, den Paulus ja gesagt hat, da Gott uns durch Jesus Christus den Sieg über das Gesetz schenkt und den Sieg über die Sünde schenkt und den Sieg über den Tod schenkt, Vers 57, daher setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Wenn wir dann im Dienst sind und mit Menschen zu tun haben, die gesetzlich sind und die mit dem Gesetz kämpfen und die denken, sie können sich irgendwo die Liebe Gottes verdienen und sich irgendwo den Himmel erkaufen. Ja, dann müssen wir ihnen dienen und müssen ihnen von der Gnade Gottes erzählen und ihnen zeigen, hey, Erlösung kommt nur durch Gnade. Das können wir uns nicht verdienen. Und wenn du dann dabei bist, Menschen zu helfen, die im Ungehorsam gefallen sind, die kämpfen mit der Sünde, dann tue deinen Dienst und hilf ihnen gegen die Sünde, denn Jesus hat die Sünde besiegt. Und wenn du mit Menschen dann arbeitest, die Jesus nicht kennen und die in Richtung ewiger Tod laufen, dann verkünde ihnen das Evangelium im Glauben darauf, dass Jesus den Tod besiegt hat, auch den ewigen Tod. Und dass es da statt Verlorenheit Erlösung gibt. Zum Abschluss nochmal die Bestätigung, warum wir uns für die Sache des Herrn einsetzen sollen. Vers 58, der allerletzte Teil des Kapitels. Herrlich. Denn das, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Es ist nicht vergeblich. Es ist nicht für die Katze. Es ist nicht für Oma. Das, was du investierst in die Gemeinde, ist nicht vergeblich. Die Zeit, die du in deine Nachbarn, deine Kollegen investierst, um Beziehungen aufzubauen, um sie zu Jesus zu ziehen, ist nicht verschwendet. Die langen Gespräche mit deinen Verwandten, die sind nicht verschwendete Zeit. Wenn du ihnen Gottes Liebe ganz praktisch zeigst, auch wenn sie manchmal kompliziert sind. Die Zeit, die du in deine Kinder investiert hast, in kleine Kinder oder in jetzt schon große Kinder, ist nicht verschwendet. Die Zeit, die du investierst in deine Enkel, ist nicht verschwendet, weil du sie auf Jesus hinweisen kannst. Die Zeit, die ihr in Weltmissionen investiert habt, das Geld, was ihr darin monatlich investiert, das ist nicht verschwendet. Das währt für die Ewigkeit. Das, was ihr an Zeit investiert, was ihr an Nerven investiert, was ihr an Talent investiert, an Geld investiert, das ist nicht verschwendet. Es ist nicht vergeblich, was ihr für den Herrn tut. Vorgestern haben wir eine von unseren Fernsehserien geschaut, SWAT, also diese Spezialeinheit der Polizei, die Menschen in ganz schlimmen Situationen befreit, die Terroristen dingfest macht. Staffel 2, Folge 21. Am Ende, da ist der Jack Mumford, der geht in Rente. Nach langen, langen, treuen Jahren des Dienstes dort, wo er immer wieder sein Leben riskiert hat, um Menschenleben zu retten, geht er in Rente. Und er will keine Abschiedsparty haben, er sagt, ich gehe einfach so. Aber zu so einer Abschiedsfeier hat sein Chef trotzdem jemand eingeladen, eine junge Frau. Und die junge Frau stellt sich vor mit Namen und schaut sie nur an. Kann mich nicht erinnern. Und dann sagt sie, in ihrer ersten Woche, in ihrem ersten Monat ihres Dienstes hier beim SWAT-Dienst, da haben sie mir das Leben gerettet. Ein Übeltäter hatte das Messer an meiner Kehle und wollte mich umbringen. Und da sind sie in den Raum gesprungen, haben ihm das Messer entrissen, haben ihm die Handschellen angelegt und haben mir das Leben gerettet. Und dann zeigt sie auf die Menschen, die neben ihr stehen, ihren Ehemann, das zweite Kind, ihr zweites Kind, was im Kinderwagen sitzt und sagt, das ist meine Familie. Und die Familie, die gibt es nur, weil sie mir das Leben gerettet haben, weil sie ihr Leben riskiert haben, um mein Leben zu retten. Ja, das hat seinen Dienst bewirkt. Sein Dienst war nicht vergeblich. Und das, was dieser Polizist da am Ende seiner Laufbahn so einmal sehen konnte, das werden wir im Himmel immer wieder erleben. Dass Jesus uns Menschen vorstellt, die durch unseren Dienst gesegnet worden sind, durch unser Opfer reich für die Ewigkeit geworden sind. Menschen, die wir, das wird Herrlichkeit sein. Was für eine Freude, was für ein Umarmen, ein Erzählen und über all dem ein Gott loben. Das wird eben Himmel sein. Halte daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister in Göppingen, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Amen.